Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die ich vielleicht nicht begrüßt habe, nicht gesehen habe. Wir haben heute ein wichtiges und ein sehr, sehr schweres Thema. Gemeinde Gottes. Wieso schwer? Wir wissen alle, dass Jesus die Gemeinde baut. Eigentlich muss das doch einfach sein, denn er macht das doch. Aber von der anderen Seite treffen wir auf sehr viele verschiedene Gemeinden. Sehr, sehr verschiedene Gemeinden. Und das hängt natürlich oft davon ab, dass die Menschen einen verschiedenen Hintergrund haben, verschiedene Traditionen haben, verschiedenen Glaubensstil vielleicht haben, vielleicht verschiedene Glaubenswachstumsrichtungen haben. Und das macht alles so schwer und bringt auch manche Christen zu sehr heißen Diskussionen, die wirklich schwer und lange und laut manchmal sogar sind. Wenn man die Geschichte der Gemeinde anschaut, gibt es wirklich sehr verschiedene Gemeinden. Also ich habe von einer Gemeinde gelesen, 1937 in Russland, das war Stalins Zeit. Aber war eine Stalins Zeit und es war sehr interessant. Die Männer haben sich und Frauen getroffen und am nächsten Tag wurden alle Männer verhaftet und es blieben alle Frauen nur da. Circa 37 oder 40 Frauen. Sie konnten nicht wirklich predigen, es gab nicht wirklich eine Struktur und so saßen die da und sie wussten, die werden die Männer niemals wiedersehen wahrscheinlich. Und haben sich getroffen als kleiner Hauskreis und haben Jesus angebetet. Und das war Gemeinde. Und dann kennen wir andere Gemeinden, sehr, sehr groß. Struktur, ganz genau, bis jede Minute alles ausgeschrieben, man hat eine Leitung, man hat alles ganz genau und das ist auch eine Gemeinde. Und dazwischen gibt es auch viele, viele verschiedene. Und zwischen den Gemeinden gibt es viele Gemeinden und Jesus nennt sie alle, das ist meine Gemeinde. Interessant ist, als Gott die Gemeinde geschaffen hat, wusste er das, dass es wirklich sehr verschiedene Gemeinden geben wird. Und er wusste, dass wahrscheinlich keiner von denen hundertprozentig vollkommen sein wird. Er wusste, dass es Menschen geben wird, die unterschiedlich sein werden. Sie werden unterschiedlich, wie ich schon gesagt habe, in der Kultur, in dem Temperament, im geistlichen Stand, Charakter, auch im Geschmack sein. Er wusste das alles und trotz dieser Unvollkommenheit der Menschen und der ganzen Schwierigkeiten, die damit entstehen werden, wenn diese Menschen zusammenkommen, möchte Gott weiter seine Gemeinde bauen. Er möchte weiter seine Gemeinde mit Jesus Christus hier bauen. Ich möchte, dass wir heute auf die Gemeinde schauen und eine wichtige Sache verstehen, jeder einzelne von uns. Und zwar, die Gemeinde gehört Gott. Das ist so eigentlich so allgemein, wir denken, das ist doch selbstverständlich. Nein, lass es dir heute sagen, diese Gemeinde, sie gehört nicht dir, nicht mir, sie gehört nicht allen, die hinkommen, es gehört Gott allein. Das ist seine Gemeinde. Und wir, du und ich, wir sind eigentlich nur Passagiere, die mitfahren mit ihm. Wir sind mit ihm unterwegs und wir haben ein Riesenprivileg dabei zu sein. Riesig. Wir dürfen mit dabei sein. Und aufgrund dessen, der ganzen Unterschiede, kommen wir in die Gefahr, die Gemeinde oft anzuschauen als ein Bauwerk des Menschen. Eine menschliche, zwar eine geistliche, aber eine menschliche Organisation. Und wir verlieren dabei den wichtigen oder die wichtigen Verständnisse oder diese Verbundenheit, dass wir eine Ehrfurcht brauchen, um in die Gemeinde zu kommen. Dass wir eine Freude brauchen, wenn wir hier sind. Und wir verlieren dieses Verständnis, dass Jesus Christus seit vielen, vielen Jahren diese Gemeinde hier baut. Kein Mensch von uns, kein Pastor, keine Leitung, nicht du, allein Jesus Christus baut diese Gemeinde hier. Verstehst du das heute? Verstehe ich das heute? Das ist unser Ziel heute. Hier berührt in der Gemeinde, hier berührt Himmel die Erde. Das ist Gemeinde. Und hier unabhängig von unseren Schwächen und davon, wie unvollkommen wir sind, unterschiedlich wir sind, in unserem Glaubensstand, hört er nicht auf, mitten unter uns zu sein und seine Gemeinde zu bauen. Gemeinde, das in seinen Augen wertvoll ist und das die Menschen in der Welt niemals das verstehen werden. Dass es etwas Wunderbares und Wertvolles ist. Seine Gemeinde, das eine wirklich Ewigkeitsperspektive hat. Das ist Gottes Gemeinde. Wir schauen uns heute den Epheserbrief an. Meiner Meinung nach ist das der wichtigste und, ich sage jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, der vollkommenste Brief für die Gemeinde. Also er hat wohl alles, was man so an einem Brief finden kann. Und bevor wir das tun, möchte ich, dass wir einen Vers vorlesen oder uns anschauen. Paulus richtet sich an die Leitung der Gemeinde in Ephesus. Er kehrte da von einer dritten Mission und auf dem Weg zurück ist er in Malitia angehalten, in einem kleinen Hafen. Er hatte keine Zeit, nach Ephesus zu gehen, so bat er die Gemeindeleitung, zu ihm zu kommen und spricht in Apostelgeschichte 20, 28, habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Das muss uns heute wichtig werden. Und du kannst dich heute gerne an die Stelle der damaligen Brüder stellen und Schwestern stellen. Gott gab uns Privileg, seine Gemeinde zu bauen oder mitzubauen und dazu zugehören, die er erkauft hat mit seinem Blut. Gemeinde ist keine menschliche Erfindung und keine persönliche Organisation. Gott hat das erdacht und erbaut. Er benutzt dabei die Menschen, doch wie aktiv sie sind oder wie effektiv sie sind, misst er gar nicht an ihrem Erfolg. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Gott misst den Erfolg dieser Gemeinde oder die Aktivität dieser Gemeinde, sage ich jetzt mal, nicht an dem, was sie so erreicht, sondern an was? Uns soll man als Diener betrachten, als Diener von Jesus, von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Vom Verwaltern verlangt man außerdem, dass sie studiert haben. Nein. Dass sie ein Seminar besucht haben. Nein. Dass sie treu sind. Das ist alles. An deiner Treue wirst du gemessen. Wenn du irgendwann vor Gott stehst, wird er nicht sagen, Veit, hast du diesen Seminar besucht, denn er war so wichtig für dich. Nein, er wird sagen, Veit, warst du mir treu in dieser Aufgabe, die du hast. Warst du da? Vielleicht wirst du sagen, ja, aber der andere, nein, sagt er. Warst du mir treu? Es gibt keine Ausrede. Warst die anderen, der und der, warst du mir denn treu? Das ist die einzige Sache. Warst du mir treu? Und wir leben heute in einer Zeit der Treulosigkeit. In der Zeit, wo Selbstverwirklichung, persönliche Interessen, irgendein Beruf, irgendwas, die Christen so durchgedrängt hat, dass sie das über der Gemeinde stellen. Über das, lasst ihr heute sagen, was Jesus mit seinem Blut erkauft hat. Zugedeckt und verpackt in geistliche schöne Formen, aber über dem. Ich weiß, dass alles wichtig ist. Ich weiß, dass alles, was wir neben der Gemeinde auch wichtig ist und Platz im Leben haben. Aber über der Gemeinde, was Jesus erkauft hat, wir vergessen und bauen darin ab. Wer die Gemeinde baut, wem sie gehört und wer hier zu sagen hat, das vergessen wir. Es hat Gott. Gott hat hier zu sagen, er baut diese Gemeinde. Wir fangen damit an, dass wir uns anschauen, wer die Quelle dieser Gemeinde ist oder Quelle der Gemeinde. Ja. Wie ich schon gesagt habe, es geht um unterschiedliche Gemeinden oder es gibt unterschiedliche Gemeinden und keine ist wie die andere. Und weil die Gemeinden so oft unterschiedlich sind, entstehen oft diese Eindrücke verschiedene Menschen, verschiedene Gemeinden Also ist das doch irgendwo ein Bauwerk der Menschen oder eine Erfindung der Menschen. Abgesehen davon, dass wir unterschiedliche Menschen sind, unterschiedliche Traditionen haben und Meinungen haben, war die Gemeinde nie eine Erfindung der Menschen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest oder ob es dir irgendwann aufgefallen ist, aber die Gemeinde hat Gott noch vor der Erschaffung der Welt erdacht. Wir lesen in Epheser 1,4, denn in ihm hat er uns, die Gemeinde, schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stellen. Die Kinder Gottes, die zu seiner Gemeinde gehören, hat er vor der Weltgründung erwählt und damit die Gemeinde erdacht auch. Er war vor dem ersten Atom und erstem Atem, hat Jesus schon daran gedacht. Und es gab einen Plan. Nicht, wir machen die Gemeinde und dann, keine Ahnung, dann läuft es schon irgendwie, wir gucken mal. So machen oft die Menschen die Pläne und ab und zu mache ich das auch. Viele Menschen planen so, aber Gott nicht. Er hat ein klares Bild der Gemeinde, ein klares Projekt und Ziel der Gemeinde. Die Bibel spricht davon, dass bei der Gemeinde die ganze Dreieinigkeit, alle, Jesus Christus, Vater und der Heilige Geist mitwirken. An der Wurzel der Gemeinde steht Gottes Aktivität dabei. Gott, der Vater, der Schöpfer der Gemeinde. Wir lesen in 1. Epheser 1, 15 bis 18. Das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre, für euch zu danken, nachdem ich von eurem Glauben, von dem Herrn Jesus, Herr Jesus, von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Immer wieder denke ich in meinem Gebeten an euch. Und ich bitte von Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe euch Herzen, erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, der Heiligen, wartet. Paulus betet Gott, dass diese Menschen erkennen. Was sollen sie erkennen? Vers 19. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht. Wir sollen seine Größe erkennen. Vers 20. Die er an dem Messias wirken ließ, als er von den Toten auferweckt und ihn in den himmlischen Welten an seiner rechten Seite setzte. Durch die, in er in Christus gewirkt hat. Gott, der Vater, wirkt durch Jesus Christus. Er ist die oberste Person sozusagen, die wirkt. Er will die Welt retten und beauftragt den Sohn zu gehen. Er geht freiwillig. Die Sünder, die Menschen und nimmt die Sünden der Menschen auf sich. Aber er lässt Jesus auch auferstehen. Diese ganze Operation, sage ich jetzt mal, dieser ganze Plan hat Gott der Vater erdacht und wird von ihm durchgeführt. Er stellt Jesus als den Haupt der Gemeinde dar. Er ist der Gründer der ganzen Operation sozusagen. Jesus Christus, der Retter der Gemeinde. Wir lesen in Ephesus 5, 23, denn der Mann ist der Haupt des Weibes. Das ist heute nicht das Thema, aber wie auch der Christus das Haupt der Versammlung oder besser gesagt der Gemeinde ist, er ist des Leibes Heiland. Das ist Jesus Christus für die Gemeinde. Jesus Christus, Gottes Sohn, er ist nicht nur das Haupt der Gemeinde, er ist der Retter der Gemeinde. Nach dem Plan des Vaters wird die Gemeinde errettet. Aus diesem Grund oder Menschen errettet und zu der Gemeinde dazugetan. Aus diesem Grund schickt er den Sohn. Dabei legt Jesus die Herrlichkeit ab, nimmt das Menschliche an, den Körper des Menschen, das Fleisch sozusagen, das Blut, damit er die Sünden der Menschen auf sich nehmen kann, die Schuld letztendlich und die Strafe auf sich nehmen kann, dafür bezahlen kann. Gottes gerechte Strafe und für uns sterben oder für die Strafe sterben kann. Damit Jesus das Haupt wird, muss der Körper generieren aus den Toten in der Sünde. Epheser 1,5 sagt uns, und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Wie schön es hier sichtbar wird. Gottes Wille und die Bereitschaft, Jesus Christus, das zu erfüllen. Jesus hat immer nur das getan, was der Vater wollte. Niemals aus sich selbst gehandelt. Epheser 5,25, wieder nicht ganz das Thema. Am Anfang, ihr Männer, liebt eure Frauen. Wobei, das ist immer ein Thema. Und zwar so, wie der Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Das ist Jesus Christus, der sein Leben für die Gemeinde gibt. Und zwar eine echte Liebe. Das ist tatkräftig, das ist selbstlos. Das war eine Liebe, die ihr Leben gibt. Und das Dritte ist der Heilige Geist. Ist ein bisschen verrutscht. Der Heilige Geist baut die Gemeinde oder Bauherr der Gemeinde. Wer ist der ein Bauherr überhaupt? Er ist ein Auftraggeber, der das Projekt zu bauen hat und der hat auf der Baustelle auch eigentlich wirklich zu sagen. Heute ist diese Baustelle die Gemeinde. Und wenn er hier nicht das Sagen hat, wenn der Heilige Geist oder Gott oder Jesus hier nicht das Sagen hat, dann brauche ich so eine Gemeinde nicht. Dann gehe ich aus dieser Gemeinde, weil das ist keine Gemeinde Gottes. Wenn hier der Heilige Geist und Gott nichts zu sagen hat, dann ist das nur ein Club von Menschen, die sich treffen. Wir können genauso zum Fußballclub gehen, ist genau das Gleiche. Die Gemeinde Gottes, da ist Jesus Christus, Gott der Vater und der Heilige Geist, sie haben hier zu sagen. Epheser 1,13, und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Interessant, nicht wahr? Wie diese drei, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, zusammen daran arbeiten, an dieser Gemeinde und an dir und an mir. Der Dienst des Heiligen Geistes kann man gut vergleichen mit einem Blutkreis, die den ganzen Körper Leben versorgt, überall, in jede Kleinigkeit. Da überall, wo es ist, da ist Leben, da funktioniert es, da pulsiert es. Sieht man so wenig, ne? Er füllt uns aus und verbindet eins mit dem anderen. Epheser 2,20-22. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel, in dem Herrn, auf welchen auch ihr miterbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Ineinander gefügt wächst. Wie passiert das? Nun, das Erste, er hilft uns, das Wort Gottes zu verstehen, die Bibel. Das macht der Heilige Geist. Er ermahnt uns und er ermutigt uns, das Richtige zu tun. Er tröstet uns, wenn du schwach bist und am Boden zerstört bist. Er spricht von Gott. Er spricht vor Gott. Für uns. Genau das hilft den Christen, ein vollwertiger Glied im Körper Jesu zu sein. Lebend in einem Christen erzeugt er Früchte, der Heilige Geist, indem er das ändert, was wir früher verkörpert haben und gemacht haben. Einen toten, von Gott getrennten Menschen. Das transformiert sein inneres Leben und damit wirkt er als Träger der Kraft Gottes und beeinflusst unser Umfeld dadurch auch. Wir merken, dass das wirklich ein Mechanismus ist, wo wirklich drei zusammenarbeiten. Wie ein Uhrwerk, die Dreieinigkeit. Deswegen gehört die Gemeinde wem? Sie gehört Gott. So leise. Sie gehört Gott, weil er dort baut, weil er alles dort macht. Und du bist nur ein Uhrwerk. Du bist nur dabei, wenn er hier ist und kannst wirklich dann wirken. Und jeder, der über diese Grenze geht und versucht, die Gemeinde selber irgendwie zu bauen, aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Kraft, baut eine Bruchbude und keine Gemeinde. Das ist ein wichtiger Aspekt der Gemeinde. Und bevor Paulus so richtig loslegt, unterstreicht er, wer zu dieser Gemeinde gehören kann. Er sagt in Epheser 2, 1 bis 3, und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr Weiland gewandelt habt, nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, welchen auch wir alle Weiland unseren Wandeln gehabt habet, in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Das sind die Eigenschaften eines nicht dazugehörigen zu der Gemeinde. Damit meine ich ein Mensch, der kein Kind Gottes ist. Er wird gelenkt von drei Dingen: die Welt, seine Wünsche und dem Satan. Eine Person, die keinen Bezug hat zum Leben, keine Beziehung hat zu Gott, egal wie oft diese Person hier hinkommt, egal wie oft sie hier was macht, er wird niemals ein Teil der Gemeinde Gottes sein, bis etwas passiert. Bis etwas mit diesem Menschen passiert. Epheser 2, 4 bis 12. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Damit die Gemeinde erbaut wird, muss Jesus uns lebendig machen. Er zieht in uns ein und gibt unserem Leben die Koordinaten. Er sagt, da geht's jetzt los. Du warst da, aber da geht's los. Da gehörst du hin. Dieses Leben sieht die Menschen drumherum vom Willen Gottes, erzählt ihnen und es lenkt unser Fokus ganz woanders. Nicht da, wo wir früher waren. Nicht mehr der Welt hinterher, sondern dem Herrn hinterher. Das ist der erste Schritt der Gemeinde, der erste Bauschritt der Gemeinde. Lebendige Menschen müssen hier sein. Nur so wird es gebaut. Nun, hier sitzen welche. Lebendige Menschen. Der zweite Schritt ist der Wachstum der Gemeinde. Das ist der zweite Bauschritt, der Wachstum der Gemeinde. Wenn das Fundament gelegt ist, kommen die Wände hoch. Und dieser Wachstum hängt davon ab, wie du und ich, wie wir uns von Jesus erfüllen lassen. Und da ist dein persönliches Leben gemeint. Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, irgendwie drängt es uns heute durch. Ihr Männer, liebt eure Frauen und zwar so, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Jesus starb am Kreuz, damit wir ihm gleich werden. Er will hier Wachstum haben. Er will, dass hier etwas passiert mit dir, dass du nicht der Kleine bleibst im Glauben, sondern dass du hochschießt. Mit seinem Tod gab er uns seine Gerechtigkeit. Er gibt uns sein Leben und zwar in Fülle. Wir werden nicht gerettet durch unsere Errungenschaft, auch nicht die Errungenschaft, die du als Christ machst, nein. Allein, was steht hier? Durch Gnade, durch seinen Plan. Wir leben ewig durch seine Gerechtigkeit und durch sein Leben. Und als er uns das gab, war sein Plan nicht zu Ende, sondern er wollte uns heiligen, er wollte uns verändern. Weißt du, dass Jesus an dir noch nicht fertig ist? Weißt du, dass du noch nicht fertig bist für ihn? Er möchte immer noch weiter mit dir. Er möchte, egal wie alt du bist. Bist du 10, bist du 5, bist du 60, bist du 70, 80, 90? Er will weiter mit dir. Er hat Elan. Wir lesen in Epheser 3, seht ihr, wir bleiben immer in Epheser. Epheser 3, 14 bis 19. Genau, das hatten wir. Deshalb knie ich mich vorhin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf Erde ihr des Daseins verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Das hier ist das reale Leben der Gemeinde, ein Prozess des Wachstums. Hier geht es um Gläubige, die haben schon die Gerechtigkeit. Und er spricht hier über den Prozess der Erkenntnis. Er bringt uns dazu zu verstehen, was die Breite, Höhe und Tiefe ist. Was heißt das? Er zeigt uns, was wirklich Realität dieser Menschheit ist und der Welt ist, und er zeigt, wie du das ja einzuordnen hast. Unabhängig davon, von unserem persönlichen Wachstum, möchte er das an jedem Einzelnen tun. Steht hier noch in Vers 18 dabei, die Gemeinde steht in seinem Körper da und seiner Fülle, finde ich auch sehr, sehr interessant, diese Worte. Das ist der dritte Bauschritt der Gemeinde, sozusagen. Wir sind ein Leib Christi. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihm, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde steht seinen Körper da und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Wir sind so stark verbunden mit dem Leib und mit ihm, so stark, und wir können da gar nicht irgendwie selber was machen. Ich möchte uns heute eine Frage stellen, wenn wir über den Leib Christi nachdenken, verstehst du das in deinem persönlichen Leben? Wie siehst du das? Was bedeutet das für dich heute, ein Leib Christi zu sein? Epheser 5, 30 bis plus 32. Denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Er ist wirklich unser Haupt. Und jeder Christ kann das leben in vollem Bewusstsein und im Verständnis, dass er für den Leib brauchbar ist. Je mehr wir uns von Jesus leiten lassen, desto mehr können wir und werden wir auch verstehen. Dabei werden wir lernen, Entscheidungen zu treffen, Schritte zu gehen und trotzdem richtig zu handeln, weil er am Steuer sitzt, weil wir ihn dran lassen. Vielleicht sitzt bei dir Jesus immer noch so als Beifahrer, vielleicht sogar hinter dir, wenn es ganz schlimm kommt, und du lenkst das Auto und sagst, ja, ich weiß, wohin es geht. Ja, dann gehört der erste Baum dir. Er muss an Steuer, er muss da sitzen. Und wenn es nicht getan ist, dann hast du was zu tun. Dann musst du Jesus dazu tun, dann musst du ihn wirklich hinsetzen. Wir sind nicht als Einzelkämpfer irgendwo unterwegs. Wir sind ein Teil eines Leibes. Er ist unser Leben. Genau das meinte Paulus, als er sagte, er ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das waren nicht so Floskel, die Paulus einfach so als Gedicht gegeben hat, so, ach, das hört sich poetisch und schön an. Damit hat es gar nichts zu tun, sondern er hat es gelebt. Als er und Silas im Gefängnis waren, was haben die gemacht? Haben sie geheult? Weil, ja, das Leben ist vorbei, wir sind im Gefängnis, in Ketten gelegt. Sie sitzen mit Silas und singen Lieder. Das ist das richtige Verständnis. Ich gehöre zum Leib Jesu. Ich bin ein Teil von ihm und nichts kann mir widerfahren. Diese Sicht erreicht man nicht, wenn man als Einzelkämpfer irgendwo ist, sondern wenn man zu einer Gemeinde Gottes gehört und dieses Verständnis aushat, ich gehöre zu ihm. Und das erleichtert auch unser Leben irgendwo. Denn wir sehen manche Situationen nicht als schwere Sache, sondern als der Weg Gottes. Oder meint ihr, Paulus saß da und dachte, oder war von Anfang so, dass er dachte, ach, wenn ich ins Gefängnis komme, dann singe ich einfach mal Lieder. Nein, er ist irgendwann dazu gekommen. Das ist ein Wachstum, dass man dazu kommt. Und das ist nichts Mystisches. Das ist das einfache oder alltägliche Leben eines Christen. Wir lesen in Epheser 4,15, lasst uns deshalb fest zu Wahrheit und zu Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, was? Hinwachsen. Das ist ein Prozess. Hinwachsen. Begießen. Warten. Das dauert. Aber das brauchst du. Sehr viele Personen, Leiter der Gemeinde, Pastoren oder sie wollen eine harmonische, friedvolle Gemeinde haben. Doch so einfach passiert das nicht. Egal wie viele Ausrufe, Seminare, wie oft man Hauskreise, Dienste, Themen anbieten, von alleine passiert das nicht. Aus einem einfachen Grund. Schauen wir uns, was hier steht. Es gibt ein Haupt, das ist Jesus Christus. Und an ihm sind viele Glieder. Und jetzt hängt es von der Beziehung ab. Deine Beziehung oder meine Beziehung zu Gott. Lebt er mit dem Haupt? Oder liebst du das mit dem Haupt? Er ist das, oder bist du dem Haupt gehorsam? Das sind so Dinge, die dir helfen, dahin zu wachsen. Das kommt nicht von alleine, dass du aufstehst und plötzlich ein super Christ bist, wo alles super und klappt. Das passiert nie. Das ist Arbeit. Wie überall auch. Ich habe das Gefühl, dass in der letzten Zeit oft in der Gemeinde irgendwelche Dinge passieren, Wirkungen passieren, wo ich einfach merke, es ist keine Handreichung da einfach, kein Mitwirken oder oft dieses Mitwirken fehlt da einfach. Wir müssen uns wie ein Leib behandeln, wie Glieder eines Leibes und nicht wie Fremdkörper. Doch genau so eine Verbundenheit bewirkt auch nur so eine Verbundenheit bewirkt Wachstum. Das ist eine übermenschliche Wirkung, die Gott an uns macht. Denn die Gemeinde und alles, was hier passiert, gehört Gott. Ich habe das Gefühl, dass wir auf der Arbeit sehr gehorsam sind. Wir kommen zur Arbeit und der Chef sagt und wir sagen, ja, mache ich. Ja, machen wir das? Super, machen wir. Aber wenn wir in der Gemeinde sind, dann ist es so, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, nee. Muss ich das überhaupt machen? Soll doch ein anderer das machen. Was haben wir am Anfang gelesen? Was will er, dass du bist? Studiert hast? Nein. Dass du treu bist. Es geht nur darum. Es geht darum, dass du treu bist zu Gott. Also Gott schafft in uns ein neues Leben, setzt uns in eine Gemeinde und macht uns zu seinem Leib. Und wie erfolgreich wir sind, hängt von unserer Verbundenheit mit dem Haupt ab, mit der Zentrale. Ja? Von dem richtigen Verständnis und von dem richtigen Wachstum hängt davon ab, wie gut du mit dem Haupt, sage ich jetzt mal, arbeitest und wie gehorsam du Jesus Christus bist. Als Gott die Gemeinde erschaffen hat, hat er für die Struktur der Gemeinde gesorgt. Das ist das Gute, man muss sich nichts ausdenken. Jeder kennt dieses Bild. Oder ähnlich. Was ist das? Bitte? DNS, DNA. Genau. Es ist interessant. Das ist ein Code. Also ich kenne mich nicht so stark damit aus, aber was ich gelesen habe, es ist ein Code in jede Zelle des Körpers. Und dieser Code gibt die Befehle ab, was passieren soll, so ganz platt gesagt. Was passieren sollte. Deswegen sind wir auch so unterschiedlich. Wenn wir uns zum Beispiel schneiden, dann gehen wir zum Arzt, er näht das zu, sage ich jetzt mal, aber damit ist das ja nicht geheilt, sondern es muss was passieren. Ja, die Zellen müssen zueinander wachsen oder es muss was passieren, dass es wieder zusammenkommt. Das Gleiche ist auch in der Gemeinde. Jesus Christus kann nicht runterkommen und alles machen. Er hat so jede Zelle irgendwo. Und er sagt, wenn ihr zusammenwirkt, dann wächst das, dann funktioniert das. Aber wenn ihr das nicht macht, kann ich so viele Befehle geben, so viel ich will, da passiert nichts. Und wenn ich die Zelle rausnehme und irgendwo hinstelle alleine, passiert auch nicht so viel. Aber wenn die Zellen zusammen sind, dann entsteht plötzlich ein Ganzes, ein Leib, wo alles funktioniert und wo das Haupt irgendwas sagt und die Zellen funktionieren nicht. Wisst ihr, wie man das nennt? Das nennt man Krankheit, ganz einfach. Da ist etwas nicht in Ordnung, weil das Haupt sagt die ganze Zeit, los, aber die Zelle sagt, will nicht. So funktioniert das nicht. Zu diesen Zellen gehört zum Beispiel, zu der Struktur zum Beispiel, gehört die Leitung. Also Gott hat ganz genau aufgeteilt in der Gemeinde oder die Gemeinde aufgeteilt. In Epheser 4, 11 bis 12 sagt er, und er hat die einen zum Apostel, zum Propheten, zu Evangelisten, Hirten und Lehrer gesetzt, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausgerüstet und so der Leib der Christus auferbaut wird. Wie ich schon gesagt habe, da die Gemeinde keine Erfindung der Menschen ist, so dürfen wir nur Passagiere sein. Es geht nicht darum, was wir wollen. Wir können uns nicht etwas aussuchen, sondern wir müssen das annehmen, was Gott gibt. Das Gute, ich sage jetzt mal die Leitung, sie muss das Rad nicht neu erfinden. Es ist ja alles schon da. Es ist nicht so, dass ich sagen muss, ja, irgendwie, ich muss mir da ein paar Ideen machen oder so. Das ist so noch nicht das Wahre, irgendwie die Bibel, da muss noch mehr sein. Nein, hier steht alles. Das ist der Plan. Das ist das Einzige. Und das ist das Wichtigste. Das ist die eine Seite sozusagen. Und die Leitung muss dem Wort treu sein. Das ist das Wichtigste. Wenn sie da treu ist, dann wird alles andere wie von alleine laufen. Das ist die wichtigste Seite sozusagen im Dienst. Natürlich gibt es noch viele andere Dinge und natürlich macht es auch so schwer, weil wir so verschieden oft sind und verschiedene Meinungen haben. Manche sagen vorsichtig ihre Meinung raus, manche undirekt, manche hinter dem Rücken, das ist vielleicht das Schlimmste. Und es bilden sich irgendwelche Dinge, die nicht gut sind. So funktioniert die Zelle nicht, so funktionieren die Gemeinde nicht. Es funktioniert, wenn wir zusammenarbeiten. Und deswegen, wenn wir über die Gemeinde sprechen, haben wir keine andere Wahl, als Gott anzunehmen und seine Struktur anzunehmen. Das eine ist, wie gesagt, das ist die Leitung. Das zweite ist jedes einzelne Mitglied. Epheser 4, 11 bis 12. Und er hat die einen, wie gesagt, zum Apostel, zu Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer getan, damit sie, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten. Und dann kommt, und so der Leib, der Christus auferbaut wird. Dadurch, dass jeder zum Werk des Dienstes aufgerüstet wird, hat jeder Einzelne die Möglichkeit, den Leib aufzuerbauen auch, indem er sich ausrüsten lässt. Ein Beispiel, wie ich schon gesagt habe, kehren wir zurück auf diesen Beispiel, den ich schon genannt habe, mit wir haben uns geschnitten. Wenn wir zusammenarbeiten, dann wächst was, dann wird es wieder zu einem kommen. Aber wenn wir gegeneinander arbeiten, wenn jeder in eine andere Richtung zieht, dann reißt der Wagen irgendwann. Und genau so funktioniert die Gemeinde zusammen. Die Gemeinde wächst, wenn jeder Einzelne kommuniziert miteinander und mit Gott. Stellt man diese Zelle, wie gesagt, alleine, passiert gar nichts. Epheser 4,16 sagt uns, von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jeder der einzelnen Teile zugemessen hat. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Interessant, solche Worte wie zusammengehalten, zusammengefügt, das gehört zu der Gemeinde. Das ist es, was uns so stark macht. Zu einem Leib macht, wenn wir zusammen etwas machen, zusammen an etwas ziehen. Wir sind so verschieden, doch noch sehr viel mehr sind wir so unvollkommen. Und ab und zu haben wir, wie gesagt, verschiedene Meinungen, die uns nicht das so einfach machen, in jeder Gemeinde. Doch die Gemeinde Gottes ist so geschaffen, dass Jesus durch die Verbundenheit zu ihm seine Gemeinde bauen möchte. Egal wie du bist, du gehörst dir hin. Du gehörst zu dieser Gemeinde und er möchte mit dir das bauen. Und das Letzte kurz, das ist das Ziel der Gemeinde. Das Erste ist die Rettung, der Rettung der Sünder oder Rettung den Sündern proklamieren. Das ist das eine. Wenn wir in der Abhängigkeit zum Haupt leben, dann sind wir in der Lage, eine bestimmte Wirkung nach außen zu haben. Wenn du dich erinnern würdest, als du zum Glauben kommst, wie ist das gekommen? Sehr, sehr selten passiert das so, dass die Menschen rausgehen, die Sonne sehen und sagen, da muss einer dahinter sein. Passiert auch. Und kommt zu Gott. Aber meistens passiert das, wenn einer dir was sagt. Einer irgendein Zeugnis gibt. Oder du siehst und sagst, irgendwie ist er anders. Und kommst auf manche Gedanken. Doch meistens passiert das doch dadurch, dass wir reden, dass wir etwas tun, dass wir leben als Christen. Ab und zu muss man arbeiten und was tun und ab und zu muss man reden. Und die Schwierigkeit ist wirklich zu fragen, wann ist wann dran. Wir verwechseln auf diese Seiten. Reden dann, wenn wir tun müssen und tun, wenn wir reden müssen. Doch genau so eine Auswirkung haben wir nach draußen. Wir können Menschen draußen erreichen. Wir können das proklamieren, was in uns ist. Aber genau andersrum kann es auch passieren. Menschen sind oft enttäuscht von der Gemeinde. Menschen sind oft enttäuscht und sagen, ach, diese Christen. Und wisst ihr, das hat nichts mit der Bibel zu tun oft. Also, dass sie enttäuscht von der Bibel sind. Das ist auch sehr selten, dass Menschen von einer Lehre enttäuscht sind, sondern oft von Menschen. Ja. Die Gemeinde Gottes hat eine starke Wirkung nach außen. Was für eine, entscheidest du, aber du hast eine Wirkung. Willst du das oder nicht? Man hat vor langer Zeit festgestellt, dass da, wo die Gemeinde ist, da wird die Gesellschaft drumherum, ja, wie soll ich das so platt ausdrücken, sie wird nicht so verwüstet. Etwas passiert, wenn die Gemeinde da ist. Wenn die Gemeinde Wirkung hat, dann hat die Gesellschaft irgendwie einen ganz anderen Halt. Ich weiß, dass die Gesellschaft sehr gottlos ist, das ist ja normal, und. Aber trotzdem, da wo die Gemeinde steht, da wo die Gemeinde wirkt, da macht irgendwas Gott mit der Gesellschaft. Ich habe von einer Gemeinde gelesen in England, die an der Küste stand und ein sehr, sehr starker Sturm hat sie verwüstet. Und die Gemeinde hatte nicht so starke finanzielle Möglichkeiten und hat lange die Gemeinde nicht aufgebaut. Und irgendwann kam die Behörde oder halt der Chef vom Hafen und hat gesagt, hört mal, wollt ihr irgendwann die Gemeinde aufbauen oder nicht? Haben die gesagt, wieso? Also wir können das nicht jetzt. Und er sagte, das Problem ist, wir haben hier eine Karte und alle Schiffe, die vorbeigehen, da steht eure Gemeinde drauf. Und sehr, sehr viele orientieren sich drauf. Wie machen wir das? Ich bin mir sicher, dass die Matrosen, die dort waren, die sind wahrscheinlich nicht in die Gemeinde wirklich gegangen. Und ich bin mir sicher, dass viele gar nicht in unsere Gemeinde kommen werden. Das ist so. Doch wenn die Gemeinde feststeht, dann benutzt Gott sie als ein Bindemittel für die Gesellschaft. Das ist oft so. Sie hat eine Wirkung nach außen. Willst du das oder nicht? Sie hat es. Glaub mir, jeder drumherum weiß hier, dass hier eine Gemeinde steht. Wir waren da so selten, doch jeder weiß, dass wir uns hier treffen. Und das Letzte ist die Demonstration der Größe Gottes. Das ist das zweite und letzte Ziel der Gemeinde. Die Natur spricht gewaltige Dinge von Gott. Also wenn ich mit meiner Tochter oder wenn wir mit unserer Tochter Naomi besonders so über die Natur reden, also sie mag dieses draußen, irgendwelche Tiere und Natur, und wenn du da mit ihr redest, also ich wurde so oft selber erstaunt, was Gott gemacht hat, das ist unglaublich. Also wie unglaublich und wie einzigartig die Welt wirklich ist. Da steht einer so gut dahinter, so viel Fantasie, das kann kein Mensch haben. Aber egal wie gut die Welt von Gott spricht, egal was für ein Zeugnis sie von Gott sagt, die beste Demonstration der Größe Gottes findet an und in der Gemeinde statt. Lesen wir Epheser 3, 8 bis 10. Dort steht, mir, dem Geringsten vor allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nicht-jüdischen Völkern verkündigen zu dürfen, dass der umfassende Reichtum der Messias auch für sie da ist und uns Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit erfasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in den Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Die Welt der Geister wunderte sich schon über viele Dinge. Als Jesus Mensch wurde, der Himmel öffnete sich, die Hirten sahen und alle Engel jubelten und ja, das ist es. Da jubelte der ganze Himmel. Genauso, wenn eine Seele zu Gott kommt, da jubelt der ganze Himmel, denn das ist ein Wunder. Die Engel freuen sich, doch am meisten wird der Himmel sich wundern über die wunderbare Braut Gottes, die Gemeinde. Epheser 3, 20, 21, dort steht, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten und erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in Ewigkeit. Amen. Nun, die Gemeinde gehört Gott. Es ist sein Werk und ich möchte, dass du das heute wirklich verstehst. Alles, was hier passiert, das lässt Gott zu und er baut seine Gemeinde. Du stehst heute vor dem Herrn und ich bitte dich heute, deine Beziehung, nicht Beziehung deines Linken, Rechten, vorne, hinten, deine Beziehung und deine Sicht zu der Gemeinde Gottes zu überprüfen. Zu der Gemeinde Gottes, nicht Gemeinde Coesfeld, Gemeinde Gottes zu überprüfen. Was bedeutet heute für dich diese Gemeinde Gottes? Sehen wir und verstehen wir, was Gott, der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist in dieser Gemeinde tun? Siehst du in dieser Gemeinde den Charakter Gottes und die Ziele Gottes? Oder meckerst du über viele Dinge und bist schon lange nicht treu? Die Gemeinde gehört Gott. Und er ist treu. Und die beste Opposition der Menschen ist, ein Teil davon zu sein. Und zu wissen, ich bin ein Teil dieser großen Gemeinde. Gott segne uns dabei und mich auch. Amen.